Gewaltandrohung und tatsächliche Gewalt von rechts außen, Radikalisierung online, Umfragen, vergangene Wahlen, anstehende Wahlen, all das passiert gerade jetzt. Das sind Meldungen aus unserer unmittelbaren Gegenwart. Wie kann es also sein, dass Marc-Uwe Kling mit Views jetzt einen Thriller vorlegt, der sich so liest, als sei er, keine Ahnung, heute früh geschrieben worden? So viele Bezüge zu allem, was uns umgibt, stecken drin. Ein Glück, dass ich Ihnen das jetzt fragen kann. Schönen guten Morgen, Herr Kling.
Guten Morgen.
Ihr Buch ist wirklich bis oben hin voller Gegenwart, bis ins kleinste Detail hinein, auch wirklich so bis in Alltäglichkeiten. Der Stoff ist total gegenwärtig. Hatten Sie beim Schreiben keine Angst, dass das, was Sie schreiben, bis zur Veröffentlichung vielleicht von der Wirklichkeit überholt worden sein könnte?
Doch, davor hatte ich tierisch Angst. Wirklich, das war meine größte Sorge bei dem Buch. Ich habe es tatsächlich noch nie so schnell ein Buch geschrieben. Von der Idee bis zur Drucklegung war das unter ein Jahr. Und das lag auch daran, dass es so gegenwärtig ist. Und ich dachte, oh Gott, das muss schnell raus.
Ja, tatsächlich ging es mir beim Lesen dauernd so, dass ich, wenn ich das Buch weggelegt habe, erstmal wieder adjustieren musste, so dass jetzt nicht einfach das Buch weitergeht, sondern dass das jetzt wieder mein echtes Katja Weber-Umfeld ist, in dem ich drin bin. Ich weiß, dass Sie mal gesagt haben in Ihrem Podcast Schreiben und Schreddern, mit einem Thriller wird es wohl nicht klappen. Ich werde wohl daran scheitern, dass es immer zu witzig wird. Zu witzig, um spannend zu sein. Und ich kann vielleicht hinzufügen, witzig ist es in Teilen schon auch. Wieso hat es dann aber trotzdem auch mit dem Thriller geklappt, mit der Spannung?
Das war tatsächlich interessant für mich auszutarieren und ich kann verraten, dass das Buch noch deutlich viele lustige Stellen hatte, die ich dann irgendwann aber rausgeschmissen habe, weil sie der Spannung dann doch nicht zuträglich waren. Also ich habe festgestellt, solange der Humor aus den Figuren kommt, also zum Beispiel aus meiner Hauptfigur, die hat einen sehr sarkastischen Humor, das funktioniert und das tut der Spannung keinen Abbruch. Im Gegenteil, das sorgt für so Entspannungsmomente, die man auch mal braucht. Aber sobald der Humor absurd wird oder ins Ironische geht oder auf eine Metaebene, sobald der Erzähler quasi selber hervortritt, dann muss man vorsichtig sein, weil dann stört man die Identifikation und damit die Spannung. Mhm. Das war so meine Sachen, die ich gelernt habe.
Mhm. Sie sagten eingangs, Sie hatten schon Schiss, dass die Wirklichkeit Sie überrollt. Also, dass das, was Sie da sehr schnell geschrieben haben, dann vielleicht doch irgendwie so ein bisschen müffelt nach 2023 oder so. Haben Sie rausgefunden, wie man das vermeidet oder haben Sie da einfach Schwein gehabt?
Also zum Glück ist das noch nicht passiert. Ne? Das passiert hoffentlich auch nicht. Insofern bleibt das Buch hoffentlich immer so gerade an dieser Aktualitätsschwelle und wird nicht überholt. Das fände ich schlimm.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man es in 10 Jahren nochmal rausnimmt, um sehr genau dem zu entnehmen, was los war so 2023, 2024, um da reinzukommen. Sie haben Ihre Hauptfigur schon beschrieben, ganz kurz. Über den Fall haben wir noch gar nicht geredet. Ich würde aber gern trotzdem nochmal so ein bisschen an der Seitenlinie bleiben. Wieso war es Ihnen denn nach all den unterschiedlichen Genres, in denen Sie schon unterwegs waren, ein Anliegen, einen Thriller zu schreiben?
Ich wollte es gar nicht. Ich hatte einfach diese Idee, diese Grundidee für die Geschichte. Und ich dachte, super Plot für einen Thriller. Und mein zweiter Gedanke war, leider schreibe ich keine. Und dann hat mein Gehirn aber immer weiter dran gearbeitet, wenn ich nicht schlafen konnte oder den Geschirrspüler eingeräumt habe. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich das ganze Buch im Kopf habe. Und das ist super unangenehm, mit so einem Buch im Kopf rumzulaufen. Deswegen habe ich es dann lieber geschrieben.
Sind Sie es jetzt los?
Ja.
Es geht ja um einen Fall, der gleich im ersten Kapitel als Sprengstoff beschrieben wird. Und wie sehr das zutrifft, das begreifen wir überhaupt erst so nach und nach beim Lesen. Es geht darum, dass ein 16-jähriges Mädchen verschwunden ist. Dann taucht ein paar Tage später ein Video auf. Zu sehen darin ist, dass 3 Männer das Mädchen vergewaltigen. Die Sprachanalyse ergibt dann, dass die 3 mutmaßlich aus Mali stammen. Wieso haben Sie diese Konstellation gewählt? Das Mädchen mit der hellen Haut, die Täter mit der dunklen?
Das Buch heißt ja Views und es geht größtenteils um die Art und Weise, wie mit dem Fall umgegangen wird, wie wir als Gesellschaft darauf reagieren, was die sozialen Medien als Verbreitungsmechanismus für diese Art von emotional aufgeladener Nachricht anrichten und wie das die Gesellschaft spaltet. Deswegen musste das so polarisierend wie möglich sein.
Und das ist es auf jeden Fall. Auch da hat man ständig Bezüge zu aktuellen Fällen oder zu Fällen aus der jüngeren Vergangenheit im Kopf beim Lesen. Das Mädchen, das verschwunden ist, heißt Lena Palmer und die Twin Peaks-Gestellten unter uns denken natürlich sofort an die verschwundene Laura Palmer. War das auch für Sie so ein Motiv, dass Sie da gern drin haben wollten?
Ja, da nehmen Sie ja auch im Buchbezug darauf, auf diesen seltsamen Fakt. Das mache ich immer gerne, so Querverweise einbauen. Ja.
Wieso auch ich automatisch den Vater zunächst in Verdacht hatte. Will aber auch nicht zu viel verraten. Die Ermittlungen leitet eine Kommissarin, die heißt Yazira Saad. Das ist eine Frau mit libanesischen Wurzeln. Wieso diese Protagonistin auch, um einzuzahlen auf das, was Sie gerade geschrieben haben, die denkbar größtmögliche Polarisierung in den sozialen oder asozialen Medien?
Nee, die Hauptfigur entstand dadurch, dass ich mich gefragt habe, was ist die interessanteste Perspektive, diese Geschichte zu erzählen. Also für mich war das neu, weil ich normalerweise von den Figuren ausgehe, also beim Känguru, beim Neinhorn oder beim Spurenfinder, da ist immer erst diese starke Figur da und die erlebt dann was. Mhm. Und jetzt hatte ich zum ersten Mal wirklich zuerst die Idee, was passiert in der Geschichte, was ist der Plot? Und dadurch den Luxus, mir zu überlegen, okay, und aus welcher Perspektive könnte ich diesen Plot am interessantesten erzählen? Und so ist die Hauptfigur entstanden.
Die sich dann auch gleich zu Beginn im Hardrock-Café, also wirklich in einem Berliner Unort, mit einem Stefan trifft. Also natürlich, Stefan, geht ihr so durch den Kopf. Sie haben ein Date. Da platzt dann diese Nachricht rein. Ging es auch drum, diese ganzen so Mikrorassismen, die die Frau bei ihrer Arbeit erlebt, spürbar zu machen, erlebbar zu machen?
Ja, das passiert ja auf eine sehr humorvolle Art im ersten Kapitel und das ist ja auch das lustigste Kapitel des ganzen Buches. Das ist noch ein bisschen die Verbindung zu meinen alten Büchern. Und es ging mir darum zu zeigen, was sie so mitmachen muss, aber auch zu zeigen, wie souverän und humorvoll sie darauf reagiert. Und es ist ja immer wichtig, dass man mit der Protagonistin auf die Reise gehen möchte, die das Buch dann vorbereitet hat. Und das war ein guter Einstieg, fand ich.
Mhm. Und wir gehen dann mit ihr auf die Reise. Ich bin natürlich nicht vom Fach. Ich arbeite beim RBB, nicht beim BKA. Habe aber das Gefühl, dass ich bei Ihnen eine Menge über Polizeiarbeit erfahre. Mehr, wer macht was? Welche Abteilungen gibt es? Was können die und auch was können die nicht? Wie haben Sie das recherchiert oder geben Sie jetzt zu, ist alles frei erfunden?
Nee, ich habe recherchiert. Ich gebe aber zu, dass ich mich nicht immer dran gehalten habe, weil manchmal ist es aus dramaturgischen Gründen einfach besser, wenn die Ermittler mit dem SEK in das Haus gehen und nicht davor warten. Das sind dann so Sachen, da schließt man Kompromisse, weil es einfach fürs Buch besser ist und spannender.
In der Danksagung bedanken Sie sich bei, ich habe es nachgezählt, 20 Leuten für die Mitarbeit in der Recherche, in der Korrektur. Wie muss ich mir das vorstellen, diese Zusammenarbeit? Sie stellen Ihren Text, Sie sagten ja, ich hatte das Buch, den Plot im Kopf, Sie stellen den in Google Doc und alle schreiben dann dran rum oder markieren rot oder sowas?
Oh nein, das heißt, ich schreibe die erste Fassung und dann gebe ich die jemanden zum Lesen, der sich mit der Polizei auskennt, mit den Vorgängen da. Ich gebe das jemanden zu lesen, der sich mit den technischen Vorgängen bei den Social-Media-Plattformen auskennt. Also es sind wirklich sehr gezielte Anfragen bei Leuten, die sich in spezifischen Gebieten auskennen, damit man einfach nicht unabsichtlich Fehler reinbaut. Ne? Also absichtlich Fehler reinbauen, das habe ich ja gerade beschrieben, das kann durchaus Sinn ergeben für die Dramaturgie, aber man will die unabsichtlichen Fehler vermeiden. Und der Rest ist natürlich dann einfach Lektorat vom Verlag und Korrektorat. Also das ist damit da keine Rechtschreibfehler drin sind.
Der Fall ist, wie gesagt, explosiv und wird auch wirklich umgehend politisch instrumentalisiert. Dieser Vergewaltigungsfall, auf Social Media rufen Rechtsradikale zur Menschenjagd auf, betreiben diese auch und gründen den sogenannten aktiven Heimatschutz. Aktuell ist ja gerade so eine Debatte im Gange, ist unsere Gesellschaft wirklich gespalten oder ist das eine Fehlwahrnehmung? Was meinen Sie?
Ich glaube, das ist ein super vielschichtiges Problem. Das fängt schon damit an, dass ich würde sagen, seit den 80ern, seit dem Aufstieg des Neoliberalismus unter Thatcher und Reagan, einfach der soziale Kontrakt der sozialen Marktwirtschaft aufgekündigt wurde und es die Einkommensschere immer weiter auseinanderklafft. Und das ist das, was die Leute stört, glaube ich. Also das ist, gibt es auch Studien dazu, dass in Ländern dort am meisten soziale Unruhe herrscht, wo die soziale Ungleichheit am größten ist. Es geht gar nicht darum, wie viel habe ich absolut, sondern wie viel habe ich relativ. Und ich glaube, da ist einiges im Argen bei uns. Und als Brandbeschleuniger kommt da drauf die Medienlandschaft, die wir heute haben und die sozialen Medien mit den unkontrollierten Falschmeldungen, die kursieren mit den Aufreger-Algorithmen, mit Putins Trollfabriken, so dass man teilweise ja das Gefühl hat, man kann gar nicht mehr ins Gespräch kommen mit dem Gegenüber, weil man in einer komplett anderen Welt lebt, ne? Also wahrgenommen. Das heißt, die Nachrichtenlandschaft, die ich erlebe und die Nachrichtenlandschaft, die mein Gegenüber vielleicht erlebt, sind so diametral verschieden, dass wir gar keine Prämissen mehr haben, über die wir in eine Argumentation kommen können, also keine gemeinsamen.
Es fehlt der gemeinsame Boden. Sie haben jetzt gerade die Rolle von Social Media oder dem Internet angesprochen. Der Erziehungswissenschaftler Jöran Mus-Mehrholz sagt, das Internet ist ein Verstärker. Also das bringt nicht selber hinzu, sondern verstärkt das, was wir an Gutem und Schlechtem sowieso schon spazieren tragen. Teilen Sie die These?
Das ist natürlich sehr verkürzt. Also ich würde dem zustimmen, dass das Internet verstärkt, aber ich glaube auch, dass viele Leute gar nicht in Kontakt gekommen wären mit diesen negativen Ideologien ohne die sozialen Medien. Insofern, da kann man natürlich sagen, gut, das hat das trotzdem verstärkt, aber es ist schon mehr als ein Verstärker. Also ich glaube, das Problem ist komplexer.
Also es ist auf jeden Fall auch ein Instrument zur Selbstradikalisierung. Wir haben heute hier viel über Journalismus gesprochen im Programm, über Nachrichten und auch über dieses Phänomen der Nachrichtenmüdigkeit. Sie haben mal gesagt, wenn ich zu viele Nachrichten lese, könnte ich heulen. Wie ging es Ihnen denn dann beim Schreiben?
Irgendwo auch ein therapeutisches Schreiben. Also diese ganzen Sorgen und Probleme mal zu verarbeiten. Aber ich möchte nicht lügen. Davor habe ich einen Fantasy-Roman mit meinen Töchtern geschrieben und das war deutlich lustiger, Arbeitsprozess.
Das glaube ich sehr gerne. Und da Sie ja jetzt hier so dezidiert aufgetreten sind, natürlich auch als Kritiker dessen, was im Internet passiert und wir vom Känguru ja auch das asoziale Netzwerk kennen und so weiter. Wie halten Sie es denn selbst mit Ihrer Präsenz in Social Media? Ist ja zur Selbstdistribution als Autor auch ganz hilfreich.
Man kommt eigentlich nicht mehr drum herum. Das ist ein totaler Spagat, weil ich diese Plattformen alle sehr schwierig finde. Aber was wir zum Beispiel jetzt erlebt haben bei der Europawahl, ist, dass die progressiven und demokratischen Kräfte TikTok vermieden haben, aus total nachvollziehbaren Gründen.
Oder ja, andere sagen, viel zu spät erst draufgekommen sind auf TikTok.
Ja, naja, genau. Also erst angefangen haben, auf TikTok zu gehen, als sie festgestellt haben, wo die Rechtsradikalen und die Rechtspopulisten haben die Plattform übernommen. Und das ist sehr logisch, wenn im Schnitt 90 Minuten TikTok benutzt wird, pro Tag von einem TikTok-Nutzer, dann hat das einen Einfluss auf das Weltbild. wenn er da die ganze Zeit mit irgendwelchen rechtsradikalen Botschaften verstrahlt wird. Deswegen, ich bin der festen Überzeugung, die Politik müsste diese Plattformen regulieren. Das sind die größten Massenmedien, die die Menschheit je gesehen hat. Und sie kommen damit durch zu sagen, wir sind nur eine Plattform, wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte. Das ist Bullshit. Die müssten reguliert werden wie ein Fernsehsender, wie ein Radiosender. Wenn eine Falschmeldung darüber läuft, dann muss das Konsequenzen für die Plattform haben. Dann müsste die richtig gestellt werden. Und wenn sie nicht aufhören, Falschmeldungen zu bringen, dann wird ihnen quasi die Lizenz entzogen. Das heißt, im Endeffekt muss das die Politik regeln. Aber solange die Politik das nicht tut, ist es immer noch besser, mit einem eigenen Kanal oder mit, wenn die progressiven Kräfte mit eigenen Kanälen dagegenhalten, damit nicht nur rechtsradikale Propaganda auf diesen Plattformen läuft. Aber das ist ein ungleicher Kampf. Also wie gesagt, meiner Meinung nach muss die Politik da eingreifen.
Ich würde gern noch mal zum Schluss mit Ihnen über Ihre Arbeit sprechen. Sie haben einen unglaublichen Output. Wir haben hier neulich im Programm erst berichtet über die Rede zum Ende der Schulzeit, die Sie in Potsdam bei der Lit Potsdam gehalten haben. In Klammern ist auch bei uns nachzuhören auf radio3.de. Empfehlung. Es gibt die Känguru-Chroniken, es gibt Kinderbücher, Jugendbücher, Romane, Fantasy. Sie treten nach wie vor auf und lesen vor. Jetzt also ein Thriller. Ich habe mich gefragt, was fehlt denn bei Ihnen noch? Eigentlich ist mir nur eingefallen, der nachdenkliche Reise-Essay, ein Kochbuch oder Haiku, oder sind die schon in Arbeit?
Ein Musical.
okay, ja.
Nein, das, ich weiß nicht, ich weiß selber nicht, was als nächstes. Ich hätte auch wirklich nicht gedacht, dass ich einen Thriller schreibe. Ich bin immer so ein bisschen getrieben von den Ideen. Deswegen, ich will gar nicht behaupten, dass ich irgendwas nie mache. Vielleicht kommt das Kochbuch, aber aktuell habe ich es nicht vor.
Okay, das heißt, Sie hängen dann jetzt auch erstmal ab nach so viel Arbeit, oder gibt es doch schon was, woran Sie schreiben?
Ja, ich schreibe gerade an einer Kinderserie. Da kann ich aber noch nicht zu viel, also sie kommt im Frühjahr nächsten Jahres, aber allzu viel darf ich noch nicht dazu verraten.
Okay, dann sprechen wir uns hoffentlich wieder. Und allerletzte Frage, es gibt jetzt Marc-Uwe Klings Känguru-Chroniken auch als Reklamband. Also dann ist man ja wirklich im Olymp zwischen den Klassikern. Wie belastend ist das?
Ich fand es extrem witzig, als ich die Anfrage gekriegt habe, ob wir so ein Känguru-Reklam machen, da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Wir haben ja dann einfach die Besten ausgesucht und Bernd Kissel, der Zeichner der Känguru-Comics, hat dann ins Buch reingekritzelt, so dass es so ein bisschen wirkt wie eine Schülerausgabe. Ja, das fand ich einfach extrem lustig, deswegen habe ich das zugesagt.
Also offenbar nicht wahnsinnig belastend. Gesprochen habe ich mit Marc-Uwe Kling über seinen Thriller Views. Den erhalten Sie bei Ullstein, 256 Seiten. Und ich kann Ihnen sagen, dass, also ich hasse das Wort, aber mir fällt das Deutsche so blöd. Seitenwender ist, klingt irgendwie nicht so gut, klingt nach Bratpfanne. Es handelt sich um ein Page Turner. Sie legen es einfach nicht mehr weg, wenn Sie mal angefangen haben. 19,90 Euro kostet es auf Papier, 16 Euro digital. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dem Autor, bei Marc-Uwe Kling. Alles Gute fürs Dankeschön. Musical.
Ja, danke.